SWR 2 aktuell.
Unsere Themen heute in der kommenden halben Stunde. Nichts kann bleiben, wie es war. Die CDU will ihr Spitzenpersonal austauschen. Die AfD muss ihren Spitzenmann ersetzen. Parteichef Meuthen will seinen Posten nämlich abgeben. Im Tagesgespräch fragen wir, ob das Artensterben überhaupt noch verlangsamt oder gar gestoppt werden kann. Und in der Sendung Wirtschaft aktuell stellen wir Ihnen die Preisträger des Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vor. Den haben heute drei Ökonomen aus den USA bekommen. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Ein Schock, das ist was Schlimmes. Er fährt einem durch Mark und Bein, erschüttert Körper und Geist. Um einen Schock zu verarbeiten, sich von ihm zu erholen, braucht es manchmal mehr, manchmal weniger, aber immer Zeit. Am 26. September 2021 hat die Union einen Schock erlebt. Sie hat die Bundestagswahl verloren, rutschte so tief ab, dass sie hinter der SPD landete. Seitdem ist für alle wahrnehmbar, die CDU ist völlig derangiert. Einige wenige machen dafür allein den glücklosen Parteichef und Kanzlerkandidaten Armin Laschet verantwortlich. Den meisten aber schwant, es geht um weit mehr als nur um eine Person. Die Partei muss sich komplett neu aufstellen, personell und inhaltlich. Heute haben die Parteigremien dazu erste Ideen entwickelt, nicht natürlich ohne zu betonen, dass man selbstverständlich jederzeit für eine Regierungsbildung parat stehe. Aus Berlin Philipp Eckstein.
So ganz hat die CDU die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch noch für ein Jamaika-Bündnis reichen könnte. Also eine neue Bundesregierung mit Grünen und FDP unter Führung der Union. Die aktuellen Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP.
Die beobachten wir sehr genau und unser Angebot bleibt bestehen,
sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Mittag in Berlin. Und für den Fall, dass sich Grüne und FDP tatsächlich nochmal melden, gilt bei der CDU weiterhin.
Armin Laschet ist der gewählte Bundesvorsitzende der CDU,
stellte Ziemiak klar.
Und seine Handynummer ist bekannt, nicht nur bei uns, sondern eben auch bei FDP und Grünen.
Ein kleines Türchen hält die CDU ihrem Parteivorsitzenden also auch weiterhin offen. Die wesentliche Botschaft ihres Generalsekretärs nach stundenlangen Sitzungen der Parteigremien in Berlin war allerdings eine andere. Die Wahlniederlage müsse aufgearbeitet werden, so Ziemiak.
Das muss in aller Offenheit, brutal offen passieren.
Und wie genau das ablaufen soll und vor allem auch, wie die CDU einen neuen Vorsitzenden bestimmen will, dazu wurden heute erste Beschlüsse gefasst. Noch in diesem Monat, am 30. Oktober, soll es ein Treffen der mehr als 300 Kreisvorsitzenden der CDU geben. Diese sollen dann darüber beraten, wie die Basis der CDU besser eingebunden werden kann. Vertreter der Jungen Union hatten genau das zuletzt eingefordert. Am 2. November soll dann der Bundesvorstand der CDU darüber entscheiden, ob es eine Mitgliederbefragung geben wird und wann ein Bundesparteitag stattfinden kann.
Führt man eine Mitgliederbefragung durch, ist der Prozess etwas länger,
so CDU-Generalsekretär Ziemiak.
Führt man sie nicht durch, ist es möglich, dass ein Parteitag schneller einzuberufen. Insofern hängt es sehr davon ab, aber wir alle wissen, dass das Zeitfenster die Jahreswende ist.
Noch in diesem Jahr soll also die Entscheidung fallen, wer neuer Parteivorsitzender der CDU wird. Und nicht nur das.
Der Bundesparteitag wird alle Positionen zur Wahl haben.
Sprich, der gesamte Bundesvorstand der CDU soll auf dem nächsten Parteitag zur Wahl stehen. Diese Entscheidung sei einstimmig gefallen, sagte Ziemiak. Damit wird die Forderung erfüllt, die am Morgen unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor der Präsidiumssitzung aufgestellt hatte.
Also es ist ja vollkommen klar, dass es nicht nur um die Wahl eines Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden geht, sondern dass das den gesamten Bundesvorstand, das Präsidium betrifft. Es müssen alle Funktionen neu gewählt werden.
Genau das soll also jetzt beim nächsten Parteitag passieren. Ob es der CDU-Führung gelingt, bis dahin ein Team aufzustellen, das gemeinsam für inhaltliche und personelle Erneuerung steht.
Diesen Wunsch zur Geschlossenheit, den gibt es,
sagte Ziemiak nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstands in Berlin. Denkbar ist allerdings auch, dass bald bei der CDU ein offener Wettstreit um den Parteivorsitz ausbricht.
So viel zur CDU. Von größerer Bedeutung für uns alle sind im Moment ja eigentlich drei andere Parteien. SPD, Grüne und FDP nämlich, denn die bilden ja möglicherweise unsere neue Regierung. Ob und wie das mit dem gemeinsamen Regieren funktionieren könnte, beraten sie seit heute Vormittag in einem ersten Sondierungsgespräch. 10 Stunden sollte das dauern und die vereinbarte Vertraulichkeit scheint zu funktionieren. Wir wissen von dem Treffen jedenfalls nichts zu berichten. Die AfD hat heute mal fest auf die Pauke gehauen oder besser gesagt, einer ihrer Vorsitzenden hat das getan. Jörg Meuthen hat die Mitglieder der Partei per E-Mail wissen lassen, dass er nicht noch einmal als Vorsitzender kandidieren wird. Damit ist der Mann von der Spitze der AfD verschwunden, den Beobachter mit einem gemäßigteren Kurs innerhalb der rechten Partei verbinden. Einzelheiten von Kai Küstner.
Jörg Meuthen räumt kampflos das Feld. In seiner internen Rundmail an die Parteimitglieder macht der langjährige AfD-Chef allenfalls Andeutungen, warum er im Dezember nicht noch einmal antritt. Schreibt von manchen Härten und Enttäuschungen. Doch der wahre Grund dürfte lauten, nicht wenige Getreue in der Partei waren Meuthen in letzter Zeit abhanden gekommen. Der beim nächsten Parteitag drohenden Niederlage ist der 60-Jährige damit sozusagen zuvorgekommen.
Meuthen konnte sich nicht mehr sicher sein, dass er im Dezember die Wahl nochmal gewinnen wird, zumal ja eben die gemäßigten oder sogenannten gemäßigten Verbände, also die nicht ganz so radikalen Verbände im Westen massiv verloren haben, wohingegen die radikalen und deutlich weit rechts stehenden Ostverbände hinzugewonnen haben.
Erklärt der Politikwissenschaftler Michael Lühmann von der Uni Göttingen im Interview mit dem AD Hauptstadtstudio. Doch schon vor diesem Ego-Booster für die Landesverbände im Osten hatte Jörg Meuthens Gegenspieler AfD rechts außen und prominentester Kopf des formal aufgelösten Flügels Björn Höcke zunehmend an Einfluss gewonnen. Beim letzten Parteitag in Dresden gelang es dem AfD-Landeschef von Thüringen, gegen den Widerstand des Meuthen-Lagers radikale Positionen im Wahlprogramm unterzubringen. Auch der Dexit, der Ausstieg Deutschlands aus der EU, fand sich dort wieder. Das dürfte auf den Europaabgeordneten Meuthen damals wie ein Hieb mit dem Vorschlaghammer gewirkt haben. Offen ausgebrochen war dieser Machtkampf zwischen den zwei Parteilagern und deren Frontleuten Jörg Meuthen und Björn Höcke im Streit um den Rauswurf des Höcke getroffen und Flügelstrippenziehers Andreas Kalbitz.
Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat.
So die Worte von Björn Höcke in einem Facebook-Video vom Mai 2020. Meuthen schlug beim Parteitag in Kalkar Ende des Jahres zurück, als er in seiner Eröffnungsrede von immer enthemmter auftretenden AfD-Mitgliedern sprach, die allzu gerne rumkrakehlen und rumprollen. Meuthen musste die Flügelleute gar nicht ausdrücklich nennen, sie fühlten sich auch so angesprochen. Überbrückungsversuche der hier erneut offen zutage getretenen Parteigräben hat es nie ernsthaft gegeben.
AfD-Chef Meuthen zieht sich zurück, weil er vor dem rechten Lager eingeknickt ist. Das sagt und denkt jedenfalls unser Berliner Korrespondent Kilian Pfeffer in seinem Kommentar.
In der AfD konnte Jörg Meuthen niemand das Wasser reichen. In einer Hinsicht zumindest. Niemand konnte so treuherzig, so zerknirscht dreinschauen. So ehrlich überrascht, wenn er mit problematischen oder rechtsextremen Aussagen von Parteifreunden konfrontiert wurde. Und kein anderer konnte so rhetorisch versiert darlegen, dass Rechtsextremisten in der AfD selbstverständlich keinen Platz hätten. Jörg Meuthen, die personifizierte Harmlosigkeit. Etwas Besseres konnte dieser Partei lange nicht passieren. Und harmlos war Meuthen auch lange Jahre für den Flügel, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde. Denn Meuthen signalisierte, ihr gehört dazu. Ganz schön schwierig dann die Kehrtwende im Jahr 2020, als er den Flügel auflöste und die Galionsfigur Kalbitz mit seiner Mehrheit im Bundesvorstand rausschmiss. Ab dann war es ein toxischer Machtkampf, den Meuthen eigentlich nur verlieren konnte. Auch deswegen, weil seine West-AfD gegen die radikaleren Ostverbände und ihre deutlich besseren Wahlergebnisse alt aussah. 6,5 Jahre lang war er Parteivorsitzender, eine halbe Ewigkeit für AfD-Verhältnisse. 6,5 Jahre lang hatte Meuthen Zeit, aus der selbsternannten Alternative für Deutschland eine tatsächliche Alternative zu machen. Stattdessen hat er der Selbstradikalisierung der Partei zuerst den Weg bereitet und ist dann bei der graduellen Kursänderung gescheitert. Nun will er nicht mehr. Einen genauen Grund nennt er nicht in seinem Rundschreiben, außer die Überlegung ist gereift nach sorgsamen und intensiven Gesprächen mit seiner Familie. Die Wahrheit ist eher, zu viele haben sich abgewendet von ihm. Ob eine Wiederwahl gelingen könnte, ist zweifelhaft. Dass Jörg Meuthen geht, war absehbar und doch ist es für sein Lager ein harter Schlag. Denn ein Nachfolger, eine Nachfolgerin ist nicht in Sicht. Niemand, der so treuherzig, so zerknirscht, so harmlos dreinschauen kann.
Der Kommentar von unserem Berliner Korrespondenten Kilian Pfeffer. Die deutsche Politik sortiert sich also merklich neu, ganz normal, zwei Wochen nach einer Bundestagswahl. Die österreichische Politik sortiert sich auch neu, ganz ohne Wahl. Hier hat der Kanzler selbst für Querelen gesorgt, weil er sich möglicherweise der Untreue, der Bestechung und der Bestechlichkeit schuldig gemacht hat. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt dahingehend. Kanzler Sebastian Kurz ist am Wochenende zurückgetreten vom Amt des Kanzlers. Chef der konservativen ÖVP will er bleiben, Chef der ÖVP-Fraktion will er werden. Kritiker sagen, von diesen Posten aus könne er den neuen Kanzler beeinflussen. Der heißt Alexander Schallenberg und wurde heute vereidigt. Srdjan Govidarica berichtet aus Wien.
Die Vereidigung in der Wiener Hofburg folgt streng dem Protokoll. Zunächst erhebt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Sebastian Kurz des Amtes. Um Punkt 13.08 Uhr hat Österreich dann einen neuen Bundeskanzler.
Gemäß Artikel 70 Absatz 1 ernenne ich Sie, Herr Alexander Schallenberg, zum Bundeskanzler.
Ich gelobe.
Dankeschön.
Bundespräsident Van der Bellen vereidigt auch Michael Linhart als neuen Außenminister. Der 63-Jährige war gestern noch Österreichs Botschafter in Paris. Dem neuen Bundeskanzler Schallenberg attestiert Van der Bellen die besten Voraussetzungen für das Amt. Zugleich formuliert Van der Bellen aber auch eine deutliche Mahnung mit Blick auf die jüngsten Affären und den Vertrauensverlust in die Politik, die diese mit sich gebracht hätten.
Und ich habe gestern schon gesagt, dass Worte allein dafür nicht genügend werden, sondern dass es harter Arbeit bedürfen wird, harter, ernsthafte, konstruktive, konzentrierte Arbeit mit echten Resultaten, die dieses Vertrauen wiederherstellen können.
Der neue Bundeskanzler gibt kurz nach der Vereidigung seine erste Erklärung ab. Knapp 10 Minuten lang und ohne anschließende Fragen von Journalisten. Schallenberg spricht von einer Ehre, die Funktion des Kanzlers zu übernehmen. Diese Ehre habe er sich nie erwartet. Und er verspricht, Gräben in der Koalition mit den Grünen zuschütten zu wollen.
Die Menschen in Österreich haben es sich verdient, dass in der Politik gearbeitet und nicht gestritten wird. Und zu arbeiten gibt es wahrlich viel.
Alexander Schallenberg startet ins Kanzleramt mit dem vielfach vorgebrachten Vorwurf, in Wahrheit nur ein Platzhalter für Sebastian Kurz zu sein, der als ÖVP-Chef und Fraktionschef im Parlament weiter die Richtung vorgeben werde. Beide versuchen diesen Vorwurf heute zu entkräften. In einer schriftlichen Stellungnahme sichert Ex-Kanzler Kurz seinem Nachfolger Unterstützung zu, hält aber auch fest, ich bin kein Schattenkanzler. Und Schallenberg formuliert das so.
Ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Clubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei 2 Nationalratswahlen erfolgreich geschlagen hat, werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd.
Auch zu den Ermittlungen gegen Sebastian Kurz äußert sich Schallenberg. Die Opposition kritisiert später, damit greife er als Regierungschef der Justiz vor.
Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an ihnen nichts dran war.
Mit der Vereidigung des neuen Bundeskanzlers ist die Regierungskrise in Österreich vorerst beendet und die schwarz-grüne Koalition kann weiter regieren. Die Opposition reagiert auf diese Lösung mit wenig Begeisterung. Beate Meindl-Reisinger von den liberalen Neos.
Wir dürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und jetzt habe ich den Worten des neuen Bundeskanzlers gelauscht und habe ein bisschen den Eindruck, genau das hat er aber vor, zur Tagesordnung wieder überzugehen und so zu tun, als wäre nichts passiert.
Indes haben die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weitere personelle Konsequenzen. Der Medienberater des Ex-Kanzlers und sein ehemaliger Sprecher legen ihre Funktionen zurück und sind zunächst beurlaubt.
SWR 2 aktuell, 18.19 Uhr. 30 Jahre. Seit 30 Jahren trifft sich die Weltgemeinschaft, um darüber zu beraten, wie sich denn das Artensterben stoppen lässt. 2010 wurde in den sogenannten Aichi-Zielen vereinbart, was bis 2020 erreicht werden soll. Man kann getrost feststellen, kein einziges Ziel wurde erreicht. Beispiel Wälder. Bis 2020 sollte der Flächenverlust um mindestens die Hälfte möglichst auf null reduziert werden. Stattdessen wurden 2020 noch mehr Tropenwälder abgeholzt. Beispiel bedrohte Tierarten. Bis 2020 sollte das Aussterben bedrohter Arten unterbunden sein. Stattdessen stehen mehr Arten denn je auf der roten Liste. So, und vor diesem Hintergrund treffen sich die Mitgliedstaaten der Biodiversitätskonvention nun also erneut. Worum es diesmal gehen soll, sagt Benjamin Eisel.
Ziel der Konferenz ist ein Abkommen zur Artenvielfalt. Einen ersten Entwurf gibt es bereits. Darin werden zahlreiche Ziele formuliert. So sollen bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens 30% der Erdoberfläche unter Schutz gestellt werden. Das bezieht sich auf die Landfläche und die Meere. Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft soll um 2/3 reduziert werden, die Verschwendung von Lebensmitteln und Ressourcen halbiert und die Umweltverschmutzung mit Kunststoffen gestoppt werden. Um all das zu erreichen, ist geplant, bis 2030 doppelt so viel Geld auszugeben für den Schutz der biologischen Vielfalt, rund 175 Milliarden Euro jährlich weltweit. Bei der Konferenz dürfte es vor allem darum gehen, wie man die reichen Länder aus dem Norden dazu bewegen kann, die ärmeren Länder im Süden finanziell zu unterstützen. Das Treffen unter der Präsidentschaft Chinas sollte eigentlich schon vergangenes Jahr beginnen, ist aber wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. In den kommenden Tagen schalten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt hauptsächlich online zusammen. Die chinesische Delegation kommt im südchinesischen Kunming zusammen. Morgen will sich auch Staats- und Parteichef Xi Jinping dazuschalten. Die deutsche Delegation wird von Bundesumweltministerin Svenja Schulze geleitet. Auch Entwicklungsminister Gerd Müller ist dabei. Zu Ende geht die Konferenz mit einem Präsenztreffen im April und Mai in Kunming. Dann wollen die teilnehmenden Staaten das Strategiepapier verabschieden.
Diesmal hat man sich übrigens zum Ziel gesetzt, in Harmonie mit der Umwelt zu leben. Bis 2050. Und über das Thema habe ich vor der Sendung mit Florian Tietze gesprochen. Er ist Experte für Biodiversität und internationale Beziehungen beim Worldwide Fund for Nature Deutschland. Herr Tietze, wenn man das alles hört und liest, man kann ja völlig verzweifeln. Gibt es auch irgendetwas Positives beim Artenschutz zu sagen?
Grundlegend ist natürlich, wie Sie schon gesagt haben, die Lage sehr bedrohlich. Wir stehen mit den Arten so schlimm da wie noch nie. Der Weltbiodiversitätsrat, die führenden Wissenschaftler sagen uns, dass sogar rund 1 Million Arten in den nächsten Dekaden aussterben könnten, wenn die Welt ihren Kurs nicht ändert.
Ganz konkret, wie stellt sich das Ausmaß des weltweiten Artensterbens dar?
Das Artensterben, das ist immer so ein Begriff, der das eigentlich ein wenig verengt. Worüber wir hier sprechen, ist die biologische Vielfalt. Tierarten, Pflanzenarten, aber auch Mikroorganismen. Das gesamte Leben, die Vielfalt des Lebens auf diesem Planeten. Und das funktioniert in Ökosystemen, die verknüpft miteinander sind. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn wir weiterhin, so wie wir es gerade tun, diese Ökosysteme zerstören, besonders in artenreichen Gebieten wie dem Amazonas-Regenwald, dann geht diese Artenvielfalt drastisch zurück. Und das führt auch zu den natürlichen Ressourcen, die wir ja nutzen wollen, dass diese weniger zur Verfügung stehen. Dazu gehören zum Beispiel fruchtbare Böden, gesunde, saubere Ozeane, also auch der Zugang zu Wasser, sauberer Luft und so weiter.
Wir wissen von sterbenden Korallen, verschwundenen Elefanten. Wie ist die Lage speziell in Deutschland?
Wir haben auch hier einen Artenrückgang. Das betrifft vor allem Landes- und Süßwasserökosysteme, aber auch unsere Küsten. Die besonders bedrohten Arten sind zum Beispiel im Bereich der Vögel zu finden. Und das liegt an unserer Landnutzung vor allem, also zum Beispiel an der Landwirtschaft, die in großen Teilen immer noch nicht nachhaltig ist bei uns und den Arten den Lebensraum nimmt.
Sie haben gerade gesagt, Herr Tietze, die Politik versteht immer mehr. Das klingt für mich sehr bescheiden, weil eigentlich weiß ja jede und jeder, dass Artenschutz auch für den Menschen wichtig ist. Trotzdem wird es eher immer schlimmer als besser. Woran liegt das?
Das Problem sind natürlich entgegenstehende Interessen. Also wenn ich sage, die Politik versteht das mehr und mehr, dann meine ich vor allem die internationale Politik, also dort, wo diese Ziele vereinbart werden. Natürlich ist die große Herausforderung, das Ganze national in den Ländern umzusetzen und die nötigen Ressourcen auch zu mobilisieren, die dafür notwendig sind. Und dafür muss auch in Deutschland zum Beispiel mehr Geld ausgegeben werden.
Lässt sich denn das überhaupt noch verlangsamen oder gar stoppen?
Ja, die Wissenschaftler, auch hier erwähne ich den Weltbiodiversitätsrat, das ist das Pendant zum Weltklimarat, die sagen uns, ja, das geht noch. Nur wir müssen es jetzt tun und wir haben hier ein Zeitfenster, das in den nächsten Dekaden ist, wo wir wirklich fundamentale Änderungen vollziehen müssen, eben auch in unserer Produktionsweise und unserer Konsumweise, wenn wir das schaffen wollen. Tun wir das nicht, verlaufen wir in einem Trend, der wirklich zu bedrohlichen Szenarien führt. Also wie gesagt, die 1 Million Arten, die aussterben könnten. Und das führt auch dazu, dass wir zum Beispiel die Lebensmittelversorgung in der Welt irgendwann nicht mehr gewährleisten können, wenn wir unsere Böden weiter auslaugen. Und zum Beispiel eben es nicht mehr schaffen, dann die wachsende Weltgemeinschaft zu ernähren.
Das ist ja letztlich eine ähnliche Argumentation wie beim Klimaschutz. Wir haben das jetzt mehrfach angerissen. Artenschutz scheitert vor allem daran, dass Wirtschaftlichkeit und Profit, um vorsichtig zu sagen, einen höheren Stellenwert haben. Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Wenn ich herkömmlich produziere, ist der Profit größer, als wenn ich einen kleinen Biobauernhof betreibe. Wie lässt sich das denn aufheben? Bekannt ist das ja alles, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten.
Naja, vorneweg muss man sagen, dass wir bei uns in unserem Wirtschaftssystem auch völlig die falschen Anreize setzen, also auch über die Politik. Deutschland gibt ungefähr 67 Milliarden Euro im Jahr aus für naturschädliche Subventionen. Das heißt, der Grund, warum das profitabler ist, ist, dass wir die Umwelt nicht vernünftig mit einkalkulieren in diese Rechnungen. Ja? Also es wird ja belohnt quasi eben, wie Sie schon sagen, nicht nachhaltig zu produzieren. Und das muss sich ändern. Die Politik muss hier auch die Landwirte befähigen, nachhaltiger zu wirtschaften, indem sie die richtigen Anreize geben und es belohnen. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und das betrifft eben viele dieser Sektoren. Und grundlegend ist es ja kurzfristig gedacht. Also dieser Profit kann ja nur so lange kurzfristig passieren, solange uns das Ganze zusammenbricht und unsere Böden nicht mehr nutzen können. Also das ist ein Spiel auf Zeit.
Verbinden Sie irgendeine Hoffnung mit dem Treffen, Herr Tietze?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Treffen ist ja nun der Auftakt zu einem längeren Prozess, der dann nächstes Jahr im April mit einem neuen Abkommen enden soll. Und dieses Abkommen muss jetzt liefern. Und der Fokus ist da wirklich dann auf etwas, das finanzierbar ist und dann umsetzbar. Also darauf lege ich meine Hoffnungen. Denn ich glaube, ob kurz- oder langfristig, die Politik und die Menschheit wird verstehen, welche fundamentale Herausforderung wir haben. Die Frage ist, schaffen wir es rechtzeitig?
Florian Tietze, der Experte für Biodiversität und internationale Beziehungen beim WWF Deutschland im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Kostenlose Corona-Tests. Das Angebot war eigentlich eine feine Sache. Man konnte in eines der vielen Testzentren gehen, Nase oder Mund herhalten und erfuhr kurz darauf, ob man positiv oder negativ war. Je nach Ergebnis diente der Test als Einlasskarte für den Familienkaffee oder das Fest beim Nachbarn. Anfangs, als noch nicht genügend Impfstoff da war, waren die Schlangen vor den Testzentren lang. Mit steigender Impfquote wurden die Schlangen kürzer. Inzwischen kann sich jede und jeder impfen lassen. Wer das ablehnt und deswegen einen Test braucht, der soll ihn auch selbst bezahlen. So hat es die Politik entschieden. So gilt es seit heute. Und natürlich, nein, nicht für alle. Es gibt Ausnahmen. Birte Sönnigsen.
Ab heute muss selbst bezahlt werden, aber es gibt Ausnahmen. Kostenlos bleiben die Tests für alle, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder für die eine Impfung noch nicht empfohlen wird, etwa Kinder oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kennt weitere Ausnahmen.
Die Tests an Orten, wo man sein muss, Schule, Arbeit oder besonders sensiblen Bereichen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, bleiben kostenlos.
Kostenlos waren die Tests vor Ort in den zahlreichen Testzentren, Apotheken oder Drogeriemärkten. Bezahlt hat sie der Bund mit Steuergeldern, betont der Gesundheitsminister.
Geht ja nicht um wenig Geld, sondern jeden Monat um viele 100 Millionen Euro.
Insgesamt haben die Bürgertests mehr als 5 Milliarden Euro gekostet. Davon geht das Bundesamt für Soziale Sicherung aus. Geld, das der Bund in Zukunft sparen wird. Andrew Ullmann von der FDP würde es lieber weiter in Schnelltests investieren.
Ich persönlich sehe es durchaus sinnvoll, diese Steuergelder auch einzusetzen. Natürlich, und da neigen wir auch dazu, man möchte gerne diese Menschen erziehen, dass sie sich impfen lassen. Aber das wird meines Erachtens in die andere Richtung gehen, da wird erst recht blockiert.
Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek hofft auf das Gegenteil. Er will die Impfblockade lösen.
Ich hoffe schon, dass sich der eine oder andere jetzt noch überlegt, ob er nicht zum Impfen gehen kann.
Also den Druck erhöhen auf die, die noch nicht geimpft sind, dadurch, dass jeder Kino-, Restaurant- oder Konzertbesuch zusätzliche Testkosten verursacht.
Wir wollen ja eigentlich keinen Druck ausüben, darum geht es gar nicht, sondern einfach konsequent sagen, es kann sich jeder jetzt impfen lassen. Der es nicht kann, kriegt weiter natürlich einen kostenfreien Test.
Widerspruch kommt von FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann.
Diese ganzen Maßregeln sind ja letztendlich nichts anderes als eine indirekte Impfpflicht, indem man Druck aufbaut. Und ich wünschte mir eigentlich, dass wir hier die Impfung zu den Menschen bringen.
Noch wurden nicht genug Impfungen zu den Menschen gebracht. Das könnte steigende Infektionszahlen bedeuten, glaubt der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen.
Ich glaube, Tests haben uns in der dritten Welle sehr geholfen, die Dynamik zu brechen. Und wir sind einfach mit der Impfquote noch nicht so weit, dass wir uns jetzt trauen können, auf das Testen zu verzichten. Und das könnte uns im Herbst zum Problem werden.